Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny ist aus dem Koma erwacht und laut Berliner Charité ist er auch ansprechbar. Sein Fall, die Vergiftung, hat die Frage aufgeworfen, ob und wie Deutschland darauf reagieren sollte. Im Gespräch sind auch Sanktionen, die geplante Gaspipeline Nord Stream 2 treffen könnten. Vergangene Woche wurden solche Sanktionen von Kanzlerin Angela Merkel noch eher ausgeschlossen. Doch nun hat sie wohl ihre Haltung geändert. Am Wochenende hatte erst Bundesaußenminister Heiko Maas indirekt mit einem Aus für die Pipeline gedroht. Und dieser Aussage schließt sich die Kanzlerin nun an. Hören wir dazu Regierungssprecher Steffen Seibert.
Die Kanzlerin hat sich der Äußerung des Außenministers vom Wochenende angeschlossen.
Nord Stream 2 also doch als Druckmittel. Doch was steht für die beteiligten Unternehmen auf dem Spiel? Dazu gleich mehr. Und wie kann und wie soll die Landwirtschaft in Zukunft produzieren? Damit beschäftigt sich eine Zukunftskommission. Auch das ein Thema bis 17:30. Mein Name ist Sena Fröndrich. Schönen guten Abend. Eine Pipeline quer durch die Ostsee verlegt. Nord Stream 2 ist noch längst nicht fertig und doch heftig umstritten. Seit Jahren. US-Präsident Donald Trump will sie nicht, weil er lieber sein Fracking-Gas verkaufen möchte. Umweltverbände wollen sie nicht, weil sie die Pipeline klimapolitisch für nicht nötig halten. Und russlandkritische Stimmen wollen sie nicht, weil sie eine Abhängigkeit von Russland befürchten. Doch was steht auf dem Spiel für Nord Stream 2 selbst und die geldgebenden Unternehmen? Mischa Erhardt hat sich das angesehen.
Gründe für einen Stopp des Baues der Erdgaspipeline Nord Stream 2 habe es bereits in der Vergangenheit gegeben. Nun aber käme ein entscheidender weiterer Grund dazu, meinen Befürworter eines Endes von Nord Stream 2 wie Reinhard Bütikofer.
Und das ist unsere Erkenntnis, dass dieses Regime des Präsidenten Putin in Russland in unvergleichlich menschenverachtender Weise alle Regeln staatlicher Ordnung und internationalen Zusammenlebens verletzt. Und wenn wir da keine klare Grenze ziehen, dann glaube ich, sind wir völlig auf dem falschen Dampfer. Deswegen muss da jetzt eine Grenze gezogen werden.
Bütikofer sitzt für die Grünen im Europaparlament und fordert ein Aus für Nord Stream 2. Für ihn ist klar, die wirtschaftlichen Nachteile wie abzuschreibende Milliardeninvestitionen bei einem endgültigen Stopp der Pipeline seien hinnehmbar. Die Kosten allerdings wären erheblich. Denn für den Bau der Pipeline sind nach Angaben der Nord Stream 2 AG bereits rund 8 Milliarden Euro investiert worden. Insgesamt, also bis zum Ende des geplanten Baues, beliefen sich die Investitionskosten auf 12 Milliarden Euro.
Es waren ungefähr 1000 Firmen an dieser Pipeline beteiligt und jetzt stehen ja noch aus ungefähr 150 Kilometer, die zu bauen sind. Das wären nochmal ungefähr 120 Firmen und 700 Millionen Euro, die investiert werden müssten.
Rechnet Oliver Harms vor. Als Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft vertritt er die Interessen der Industrieunternehmen. Westeuropäische Energieunternehmen aus Österreich, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden haben demnach jeweils fast 1 Milliarde Euro in das Projekt investiert.
Das würde sich definitiv auf die Bilanzen der einzelnen Unternehmen auswirken. Im schlimmsten Falle müssten diese abgeschrieben werden mit allen Konsequenzen, die sich für die Aktionäre und auch für die Unternehmen daraus ergeben.
Die Nord Stream 2 AG gehört offiziell der russischen Gazprom. Chef des Aktionärsausschusses von Nord Stream 2 wiederum ist der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Aktionärsgesellschaften, also Investoren hinter dem Projekt, sind europäische Unternehmen, unter anderem auch die beiden deutschen Konzerne Uniper und Wintershaldea. Aus energiepolitischer Sicht erwarten die Befürworter der Pipeline mehr Unabhängigkeit. So sagte beispielsweise der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, mit der Pipeline halte man sich eine Alternative für Lieferungen aus der amerikanischen Fracking-Industrie offen. Kritiker allerdings befürchten eine stärkere Abhängigkeit von Russland. Beides, so meint Wirtschaftsprofessorin und Energiefachfrau Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, sei aber gar nicht der springende Punkt.
Aus energiewirtschaftlicher Sicht brauchen wir diese zusätzliche Pipeline tatsächlich nicht. Es ist ja eher ein energiepolitisches Projekt, um die Transportwege durch die Ukraine zur Erfüllung der Pariser Klimaziele wird der Erdgasbedarf eher zurückgehen. Es gibt ausreichend existierende andere Infrastrukturen, die man nutzen kann. Also insofern hätte man dieses Projekt eigentlich gar nicht starten müssen.
Und das sei auch den beteiligten Unternehmen bewusst. Dementsprechend hätten sie genügend Zeit gehabt, sich auf ein mögliches Ende von Nord Stream 2 einzustellen und das bei einer solchen Risikoinvestition auch einkalkuliert. In der Tat ist der Bau der Pipeline bereits seit Jahren umstritten und auch geopolitisch umkämpft. Zuletzt hatte Ende 2019 der amerikanische Präsident ein Gesetz unterzeichnet, das scharfe Sanktionen für Firmen vorsieht, die weiter an dem Projekt arbeiten. Daraufhin war die Schweizer Firma Allseas, die die Rohre der Pipeline bis dahin auf dem Meeresboden versenkt hatte, aus dem Projekt ausgestiegen. Sollte das Projekt ganz eingestellt werden, so rechnet das Nord Stream 2 Konsortium vor, würden die Gaspreise für Verbraucher und Unternehmen in Europa in Zukunft höher ausfallen als mit dem russischen Gas aus der Pipeline. Claudia Kempfert allerdings bezweifelt auch das.
Das deckt sich nicht mit unseren Forschungserkenntnissen, insbesondere weil diese Pipeline extrem teuer ist und die Rentabilität nur dann gewährleistet ist, wenn die Gaspreise deutlich nach oben gehen. Es sei denn, es bleibt ein lebenslanges Zuschussgeschäft und wird massiv subventioniert. Im Moment sind die Erdgaspreise ohnehin sehr, sehr niedrig. Die bilden sich ja auf dem internationalen Markt durch Angebot und Nachfrage. Wir haben ein Überangebot, die Preise sind niedrig. Das ändert sich auch durch diese Pipeline nicht.
Sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie ist keine Anhängerin von Nord Stream 2. Wie sollten Schweine gehalten werden? Wie viel Gülle verträgt der Boden? Und wie viel sollte ein Liter Milch kosten? Unterm Strich formuliert, welche Art von Landwirtschaft wollen wir? Um auf diese Fragen Antworten zu geben, gibt es seit heute eine Kommission, die Zukunftskommission Landwirtschaft. Bäuerinnen und Umweltschützer kommen da zusammen, Händlerinnen und Wissenschaftler und natürlich auch Vertreterinnen der Bundesregierung. Doch was kann dieser Arbeitskreis am Ende bewirken? Theo Gers über das erste Treffen.
Sichere Ernten für alle, auskömmliche Einkommen für Landwirte, aber eben auch mehr Tierwohl, mehr Artenschutz, mehr Klima, mehr Umwelt oder mehr Grundwasserschutz. All das sollen die 31 Mitglieder der Zukunftskommission Landwirtschaft unter einen Hut bringen. Keine einfache Aufgabe in Zeiten, in denen sowohl Landwirte als auch viele Verbraucher mit den heutigen Zuständen immer unzufriedener sind und sich auch immer unversöhnlicher gegenüberstehen.
Wie stellen wir uns Landwirtschaft in den nächsten 20, 30 Jahren vor? Und hier müssen Grundkompromisse gefunden werden. Nicht Einzelheiten, nicht klein-klein, sondern große Leitlinien.
Sagt Christian von Bötticher nach der Auftaktsitzung. Er vertritt die Ernährungsindustrie in der Zukunftskommission. Ihm gegenüber oder mit ihm im Bunde, je nachdem, stehen gleich mehrere Bauernverbände, die ganz andere Nöte haben als Umwelt- oder Tierschützer. Die wollen weniger Pestizide auf dem Acker, mehr Insekten auf dem Grünstreifen und verschärfte Vorgaben für das Halten von Hühnern, Puten oder Schweinen. Ihnen geht es um den Systemwandel, das Motto Agrarfabrik, nein danke. Die Landwirte erwidern, dass all das seinen Preis hätte. Preise, die im Lebensmittelhandel, wo Edeka, Rewe, Lidl und Aldi das Sagen haben, in der Regel nicht oder nur schwer durchzusetzen sind. Und diesen Druck aus dem Handel geben Molkereien, Schlachthöfe und die meisten Lebensmittelhersteller dann weiter, weil sie sonst mit ihrem Joghurt, ihrem Fleisch oder ihren Tiefkühlpommes in den Ladenregalen schlicht nicht vertreten sind.
Wir werden aufeinander zugehen und aufeinander zugehen müssen.
So klingt es fast flehentlich bei Werner Schwarz, dem Vizepräsidenten des Bauernverbandes. Der steht auch unter Druck, weil viele Landwirte unzufrieden sind. Mit dem Verband, aber eben auch den Zuständen heutzutage, sprich den Preisen für Schweine, Milch, Kartoffeln oder Getreide, ebenso wie mit immer neuen Auflagen, die wiederum andere, etwa die Wasserwerke, überfällig finden, weil bei dem, was viele Bauern so machen, viel zu lange, viel zu viele Augen zugedrückt wurden. Ernährung, also was gegessen und wie es produziert wird, ist heute eine hochpolitische Frage, weiß auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Sie will genau diesen Zielkonflikt befrieden.
Die Frage nach Ernährung, nach der Produktion ist nicht mehr nur im Fokus der Landwirte oder der Ernährungswirtschaft, sondern ist mitten in den Fokus der Gesellschaft gerückt.
Klöckner schwebt eine Art Gesellschaftsvertrag vor, so wie Umweltministerin Svenja Schulze. Sie hat ein Vorbild für das, was die Landwirtschaftskommission vorlegen soll.
Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, wie wir ihn für die Kohle haben, jetzt eben auch für die Landwirtschaft.
Bleibt die Frage, wer das bezahlt. An Geld fehlt es nicht. Die EU gibt knapp 60 Milliarden Euro im Jahr für Landwirtschaft aus. 10% davon fließen nach Deutschland. Doch für eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion reicht es bisher nicht. Ausnahme sind die Ökobauern. Aber da werden auch andere Preise verlangt und bezahlt. Abhilfe könnten hier die großen Lebensmittelketten schaffen, die mit den Schnäppchenangeboten auch heute noch werben. aber die sind bei der Zukunftskommission Landwirtschaft nicht dabei.
Theo Gers über eine neue Kommission, die sich mit der Zukunft der Landwirtschaft beschäftigt. 300 Euro für jedes Kind. Diesen Kinderbonus hatte die Bundesregierung beschlossen, auch als Kaufanreiz für Familien, um die Folgen der Corona-Maßnahmen abzumildern. Ab heute nun wird dieses Geld ausbezahlt. Lothar Lenz informiert.
Wer Kindergeld bekommt, der erhält auch den Kinderbonus. Und zwar automatisch, ohne einen eigenen Antrag. 200 Euro pro Kind überweisen die Familienkassen von heute an. Im Oktober kommt dann die zweite Rate von noch einmal 100 Euro. Die Finanzspritze für alle Familien ist als Ausgleich gedacht für die besonderen Belastungen, die Eltern in der Corona-Pandemie schultern müssen. Und der Kinderbonus soll den Konsum beleben. So wie die befristete Mehrwertsteuersenkung gehört er zum Konjunkturprogramm, das die Bundesregierung gegen die Corona-Rezession beschlossen hatte. Da es in Deutschland rund 18 Millionen Kinder gibt, kostet der Kinderbonus den Fiskus rund 5 Milliarden Euro. Apropos Fiskus, versteuern muss man den Kinderbonus ebenso wenig wie das Kindergeld. Beide Leistungen werden aber vom Finanzamt mit den Kinderfreibeträgen verrechnet.
Paare konnten sich nicht mehr besuchen, Enkel konnten ihre Großeltern nicht mehr sehen. Zu Beginn der Pandemie, da waren es vor allem die Älteren, die geschützt werden sollten. Und das traf vor allem auch all jene, die in Heimen untergebracht waren. Sie durften keine Besuche mehr empfangen und zum Teil auch nicht rausgehen. Doch längst sind die Auflagen gelockert. Besuche sind wieder möglich und sollen nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch nicht mehr verboten werden. Allerdings in den Bundesländern, da wurde sehr unterschiedlich gelockert. Und wie es in Pflegeheimen in Nordrhein-Westfalen läuft, das hat sich für uns Vivien Leuer angesehen.
36,2. Hört sich gut an.
Wer in Nordrhein-Westfalen ein Pflege- oder Altenheim besuchen möchte, muss sich erst einmal Fieber messen lassen. Dafür stehen hier im Eingangsbereich des Caritas-Altenzentrums Herz Jesu in Düsseldorf-Flingern drei Stehtische bereit, umrandet von Plexiglasscheiben.
Logistisch ist diese Begleitung der Besucher wirklich eine Herausforderung,
sagt die Leiterin der Einrichtung Vera Steffens. Jeder Besucher muss einen Fragebogen mit Kontaktdaten, Krankheitssymptomen, vergangenen Reisen und dem Grund des Besuchs ausfüllen. 4 Wochen lang wird das Dokument aufbewahrt.
Ich möchte mich abmelden.
Außerdem müssen sich die Bewohner und Bewohnerinnen ab- und wieder anmelden, wenn sie das Altenzentrum verlassen.
Auch einkaufen. Ich gehe zum Friseur.
Alles klar. Wie jetzt, am Vormittag, kann sich da schon eine kleine Schlange vor dem Empfangstresen bilden.
Und dann müssen wir ja irgendwie noch nachhalten, dass der Bewohner nicht länger als 6 Stunden draußen ist.
Auch das ist eine Vorgabe des Landes NRW. Länger als 6 Stunden sollten BewohnerInnen ihr Heim nicht verlassen, auch nicht für eine Familienfeier. Sonst müssten sie danach eventuell in Quarantäne. Diese neuen Vorschriften sind der Preis dafür, wieder mehr Freiheit zu genießen.
Viele haben darauf gewartet und gehofft und ach mein Gott, endlich kann ich wieder nach draußen und haben sich wirklich gefreut,
sagt Vera Steffens im Garten des alten Zentrums. Von Mitte März bis zum Muttertagswochenende Anfang Mai waren die Alten- und Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen wie fast im ganzen Bundesgebiet isoliert. Keine Besuche, keine Ausflüge nach draußen. Das Coronavirus sollte unbedingt von den älteren Menschen ferngehalten werden.
In diesen 6 Wochen, glaube ich, hat der ein oder andere seine Angehörigen sehr vermisst. Aber eine, ich sage jetzt mal, Vereinsamung und Einsamkeit habe ich nicht gespürt.
Seit dem 1. Juli sind in NRW Besuche wieder fast ohne Einschränkungen möglich. Die Angehörigen dürfen alleine mit aufs Zimmer und ihre Liebsten auch wieder anfassen, streicheln. Zwar sei Abstand halten weiterhin gut, aber
wir gehen nicht mit und gucken nicht, was er im Zimmer macht, sondern appellieren praktisch beim Screening, beim Fiebermessen an die Vernunft.
Nach diesen Besuchen werden die Zimmer gründlich desinfiziert. Viel Aufwand für eine Stunde Privatheit.
Da versuchen wir eben auch die Angehörigen zu sensibilisieren, ja, uns da doch ein bisschen zu entlasten, indem sie den Besuch in den Garten verlagern.
NRW gehört neben Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg zu den Bundesländern, in denen die Lockerungen in Alten- und Pflegeheimen besonders weit gehen. In anderen Ländern wie dem Saarland oder Brandenburg sind Besuche auf den Zimmern weiterhin nur in Ausnahmefällen möglich. Aber auch innerhalb eines Bundeslandes würden die Besuchsvorgaben sehr unterschiedlich geregelt, sagt Katharina von Kreu, Sprecherin der Region Nordwest des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe.
Es ist wirklich so ein Flickenteppich von unterschiedlichen kreativen Lösungen entstanden, von Kabinen draußen im Freien über das Freiräumen von Zimmern für individuelle Besuche mit Schleusen teilweise und dass eben Angehörige dann sich nicht nur desinfizieren müssen, Mundschutz tragen, selbstverständlich, sondern teilweise auch Schutzkleidung bekommen.
Ziel aller Vorgaben ist weiterhin, Bewohner der Alten- und Pflegeheime vor dem Coronavirus zu schützen und ihnen dennoch den Kontakt zu Angehörigen und Freunden zu ermöglichen. Im Caritas-Altenzentrum Herz Jesu in Düsseldorf hat das bisher geklappt. Das Heim hatte noch keinen einzigen Corona-Fall.
Wir haben von Anfang an relativ zügig das Pflegepersonal, aber auch die Bewohner gebeten, Masken zu tragen.
Das sei gut angenommen worden, sagt Vera Steffens. Und Bewohnerin Magdalena Rottmann zuckt bei der Frage nach den neuen Regeln nur mit den Schultern.
Die hängt hier.
Sagt die 82-Jährige und zeigt auf ihre Maske am Rollator.
Das hat mich auch nie gestört. Es war ja der Schutz zu uns.
Die Corona-Regeln werden in diesem Pflegeheim also ganz gut aufgenommen und umgesetzt. Doch in anderen Bundesländern haben wir es auch gehört. Etwa da dürfen Angehörige noch immer nicht aufs Zimmer gehen. Vivien Leue über den Alltag in einem Pflegeheim in Nordrhein-Westfalen. Leben mit der Pandemie, das heißt auch, es wird anders gearbeitet. Als Vertriebsarbeiterin beispielsweise ins Ausland reisen, das ist noch immer schwierig, denn es gelten Reisewarnungen für mehr als 160 Nicht-EU-Länder. Der deutschen Wirtschaft geht das zu weit und so trommeln jetzt verschiedene Verbände und fordern weniger strenge Regeln. Und das nicht nur für das Reisen. Volker Findhammer berichtet.
Reisebeschränkungen sind doch Wirtschaftsbeschränkungen, schreiben gleich 7 Wirtschaftsverbände in einem aktuellen Positionspapier. Denn die Auswirkungen der bestehenden Beschränkungen für 160 Länder außerhalb und innerhalb der EU würden weit über die Einschränkungen touristischer Reisen hinausgehen. Sie würden viele Unternehmen in einer wirtschaftlich sehr fragilen Phase treffen. Denn deren Liquiditäts- und Kapitalreserven seien mittlerweile im Unterschied zum Beginn der Pandemie oftmals schon aufgebraucht, sodass es jetzt mehr denn je auch um die wirtschaftliche Existenz gehe, heißt es in dem Papier. Gerade vor diesem Hintergrund gehe mit einer möglichen Verlängerung der Reisebeschränkungen über den 14. September hinaus eine erhebliche Gefahr für die Wirtschaft einher.
Uns geht es darum, dass es von Anfang an eine Abwägung gibt zwischen Gesundheitsschutz und der wirtschaftlichen Perspektive. Das bedeutet, dass man die wirtschaftlichen Folgen mit in Betracht ziehen muss und zu differenzierteren Lösungen kommt,
sagt Achim Derks, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages gegenüber dem Deutschlandfunk. Die Verbände fordern deshalb mehr Augenmaß und angemessene Mittel, um negative Auswirkungen auf die Wirtschaft zu vermeiden, die bislang schon erheblich und weitreichend seien. So musste die Tourismusbranche bislang die härtesten Einbrüche hinnehmen, etwa mit einem Rückgang von über 60% bei den Übernachtungen in Deutschland, mit den entsprechenden Folgen für den Einzelhandel und viele weitere Branchen, die auf Touristen angewiesen sind. Auf der anderen Seite sehen sich 63% der deutschen Unternehmen im Ausland von Reisebeschränkungen betroffen. So können etwa exportorientierte Unternehmen aufgrund der vielen Grenzschließungen und Quarantänemaßnahmen oftmals ihre Manager, Techniker und Monteure nicht zu ihren ausländischen Kunden oder Lieferanten entsenden. Selbst technische Spezialisten können oftmals nicht reisen, um Maschinen zu installieren oder zu reparieren, mit erheblichen Folgen für die nachgelagerten Lieferketten. Und Messen, die durch die Beschränkungen gar nicht erst stattfinden, sorgen für ausbleibende Neuverträge. Gebraucht würden deshalb Lösungen, die für den nötigen Gesundheitsschutz sorgen und zugleich die wirtschaftlichen Aktivitäten fördern, betont Derks.
Wir haben ja in den letzten Monaten gelernt, dass es kluge Wege gibt, die beiden Sachen miteinander zu verbinden. Wir haben auch viel gelernt, dass es keine pauschalen Lösungen braucht, wie wir sie im Shutdown hatten. Und wir sollten eben auch bei den Reisebeschränkungen jetzt keine pauschalen Antworten geben.
Deshalb sollten weitere Irritationen, etwa durch zu häufige und kurzfristige Veränderungen bei den Teststrategien oder den Quarantänevorgaben nach Möglichkeit vermieden werden. Dagegen wären Schnelltests angemessen und insgesamt höhere Testkapazitäten, um darüber mögliche Reisebeschränkungen und die Quarantänezeiten verkürzen zu können. Außerdem sollte das Wirtschaftsministerium in die Entscheidung einbezogen werden und nicht zuletzt sei eine bessere Koordination der EU-Mitgliedstaaten notwendig.
Mehrere Wirtschaftsverbände fordern gelockerte Corona-Regeln. Volker Fintermer war das aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir haben es gehört, vor allem der Einzelhandel, aber auch Restaurants haben im Moment Schwierigkeiten. Und auch aus der Industrie, da kommen heute eher negative Signale. Zwar wurde zuletzt wieder mehr produziert, aber es ist doch weniger, als erwartet wurde. Brigitte Scheutes kennt die Daten.
Die deutsche Industrie erholt sich weiter, aber doch deutlich schwächer als von vielen erwartet. Im Juli stieg die Produktion um 1,2%. Viele Volkswirte hatten eher auf gut 4% gehofft. Im Juni war die Produktion nach revidierten Zahlen des Statistischen Bundesamts noch um 9,3% gewachsen. Schaut man nur auf die Industrie im engeren Sinn, also ohne Bau- und Energiewirtschaft, dann gab es immerhin ein Plus von 2,8%. Denn wegen der Sommerferien verzeichnete allein die Bauwirtschaft ein Minus von gut 4%. Andreas Scheuerle, Volkswirt der Dekabank, sieht jedoch noch weitere Gründe für die langsamere Gangart der Industrie.
Der Anfang war leicht. Wir hatten es beim Lockdown mit einem abrupten Stillstand zu tun. Zahlreiche Auftragseingänge blieben unbearbeitet. Es hat sich somit ein Nachholbedarf aufgestaut, der dann in den ersten Monaten nach der Öffnung wieder abgearbeitet wurde. Und jetzt beginnt halt das Alltagsgeschäft. Dieses Alltagsgeschäft ist hart. Die Unternehmen halten sich immer noch zurück. Nicht so sehr, weil sie keine positiven Zukunftserwartungen hätten, sondern weil die Unsicherheit recht hoch ist. Und diese Unsicherheit, die hat sehr viel mit den Infektionszahlen zu tun.
Ein V als Symbol für eine steile Aufwärtsentwicklung nach dem Einbruch, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier noch vor wenigen Tagen beschworen hatte, ist also nicht mehr so wahrscheinlich. Der Aufschwung dürfte sich also länger hinziehen. Das Vorkrisenniveau ist jedenfalls noch lange nicht erreicht. Für die Industrie insgesamt ist die Produktion noch um 10% geringer als im Februar, also vor Beginn der Corona-Krise. Die Automobilindustrie als größte Industriebranche liegt sogar noch um 15% darunter, obwohl sie im Juli knapp 7% mehr produziert hatte als im Juni.
Die Industrie produziert wieder etwas mehr, aber weniger als erwartet. Und das sind natürlich auch Daten für die Börse. Und dort entscheiden wir jetzt zu Samir Ibrahim nach Frankfurt am Main. Herr Ibrahim, an der Börse ist trotzdem gute Stimmung. Warum das denn?
Weil China heute ganz andere Daten vorgelegt hat. Am Morgen kamen nämlich die Exportzahlen für den August und die sollten steigen. Das war ja klar, auch im Vorfeld. Man kommt ja auch in China angesichts der Pandemie von einem relativ niedrigen Niveau. Aber sie sind deutlich stärker gestiegen, als die Ökonomen das im Vorfeld berechnet hatten. Insofern mal eine positive Überraschung hier. Das deutet eben darauf hin, dass die chinesische Wirtschaft die Folgen der Pandemie trotz der weiter hohen Fallzahlen weltweit und der weiter grassierenden Corona-Pandemie einfach schneller hinter sich lassen kann, als man das für möglich gehalten hat. Und das wiederum gibt hier auch so ein bisschen Hoffnung auf neue Aufträge, eben auch für die deutsche Industrie. Und deshalb lässt man diese schwachen Zahlen der deutschen Industrie im Augenblick so ein bisschen in das Hintertreffen geraten. Der DAX legt heute richtig deutlich zu, steigt auf 13.100 Punkte aktuell. Das ist ein Plus von 2% oder 258 Punkte. Und damit wären die Verluste, die wir in der Vorwoche gesehen haben, wieder mehr als wettgemacht.
Großbritannien und die EU verhandeln jetzt wieder über das Ausscheiden der Briten und das bewegt auch die Devisen.
Ja, vor allem das britische Pfund bewegt sich ja schon seit einiger Zeit in so einer Art Sinkflug, hat jetzt heute sogar gegenüber dem Euro nachgegeben. Das ist deshalb so bemerkenswert, weil auch der Euro unter Druck steht. Der Referenzkurs jetzt bei einem Dollar 18,24. Hintergrund sind mehrere Meldungen, unter anderem der Financial Times, die von einem Gesetz berichtet, dass er in London ausbaldowert wird, dass eben die Abkommen, die bisher schon mit der EU geschlossen werden, wurden, dass die eben umgangen werden sollen. Und dazu allgemein die Signale aus London, das Ultimatum an die EU, dass man eben zu Potte kommen müsse. Und das ist, deutet eben darauf hin, dass es eher vielleicht auch kein Abkommen gibt. Das hat man zwar hier auf der Agenda, aber man schiebt es am Aktienmarkt wenigstens momentan auch noch in den Hintergrund angesichts der Notenbankpolitik.
Die deutsche Börse, die hat in den vergangenen Tagen die Indizes neu geordnet und die muss jetzt eine Korrektur vornehmen. Wie kam es dazu?
Ja, hat sie nicht gesagt. Gründe wurden nicht bekannt gegeben. Aber statt der Arealbank, wie geplant, da steigt jetzt Rocket Internet ab. Das ist diese Online-Kaderschmiede. Die hatten vor ein paar Tagen erklärt, dass sie sich von der Börse ganz zurückziehen wollen. Und da kann man sich lebhaft vorstellen, dass die deutsche Börse ein Desaster wie in Sachen Wirecard nicht nochmal erleben möchte. Also raus aus dem MDAX. Arealbank steigen dafür jetzt um 3%.
Lohnt noch ein Blick auf die Autowerte heute?
Ja, denn eine Studie eigentlich für die Zukunft die Führungsrolle der deutschen Wirtschaft abgesprochen hat. Analysten sehen das anders. Entsprechend die Kommentare. Aktien von VW mit 5% im Plus ganz vorne im DAX. Daimler dicht dahinter mit 4,4.
Dann schauen wir noch auf Anleihen und auf den Goldpreis.
Die Rentenumlaufrendite minus 0,55% und die Feinunze Gold wurde in London am Abend mit 1.631 Dollar gehandelt.
Und das war der Kollege Sameh Ibrahim mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.